Guten Morgen. Gott ist gut. Amen. Amen. Wow, ein Gläser. Gott ist gut. Amen. Genau. Amen. Ich hatte schon länger her ein Bild entdeckt in einem Alpha-Kurs, das die Dreieinigkeit Gottes darstellt. Wir machen hier kein Abbild von Gott, möchte ich gleich dazu sagen. Wir sollen ja kein Bildnis machen. Das ist also hier nicht der Sinn. So sieht Gott nicht aus, so sieht auch Jesus nicht aus. Aber es symbolisiert was. Es zeigt, dass es drei Persönlichkeiten sind, drei unterschiedliche Persönlichkeiten. Die kleine Farbe da in der Mitte soll das andeuten. Rot für Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat. Grün für den Vater, das große Schöpfergott und unser guter Vater. Und weiß, so ein bisschen als Bild mit der Taube für den Heiligen Geist, diese sanfte Persönlichkeit, die in uns wohnt. Das ist wie eine Familie. Ein großer Bruder geht man ein wenig anders vielleicht um oder begegnet man anders wie der Mutter oder dem Vater. Und so sind auch Vater, Sohn, Heiliger Geist drei unterschiedliche Persönlichkeiten, aber die haben einen großen gelben Hund Hintergrund und sogar ein gelbes Gesicht, das für das Licht steht. Sie sind alle drei durch und durch Liebe, durch und durch gut. Und ein Wesen, wo kein Pigment von Schlechtigkeit hineinkommt. Und mit dem Bild von der Dreieinigkeit gehen wir in den ersten Text von Johannes 17. Das ist Jesus, für mich ist das Herzensgebet von Jesus. Das längste und tiefste Gebet im Neuen Testament, wo Jesus seinen tiefsten Wunsch ausdrückt. Ich lese es mal vor. Alles, was ich habe, das gehört dir. Und was du hast, das gehört auch mir, sagt er zum Vater. Sie alle, die an Jesus gläubigen, sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist, so wie du in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit, die Schönheit seines Wesens gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Der Herzenswunsch von Jesus ist Himmel auf Erden. Das ist, dass das Wesen, das ihn, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ganz tief kennzeichnet, nämlich was Jesus gehört, gehört dem Vater und was dem Vater gehört, gehört Jesus. Vollkommene Besitzeinheit. Und wenn das so ist, dann gibt es auch kein Neid. Wenn mir gehört, was dir gehört und dir gehört, was mir gehört, gibt es kein Neid, kein Streit, keine Eifersucht. Vollkommene Liebe. Und diese Art der Liebe und des Miteinanders, die wünscht sich Jesus für uns. Und die fand auf Erden tatsächlich zu 100% statt. Nämlich in Apostelgeschichte 2 bis 4. Da lesen wir, und das war die erste 100% Erfüllung von Jesu Gebet kurz zuvor. Alle, betone alle, jeder Einzelne der Gemeinde, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Sie waren so tief eins miteinander verbunden, dass sie eine ganz tiefe, innige Beziehung zueinander hatten. Und zwar alle, keiner ausgenommen. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Hoppala. Das ist hartes Brot. Mein Konto gehört im Dänen mit. Muss ich noch bewegen? Aber merkt ihr das? Diese Einheit, die Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen haben, war hier vollkommen da. Die hatten alles gemeinsam. Geht es nicht nur um den Besitz, aber die hatten alles gemeinsam. So eine Innigkeit. Aber da es nicht nur ein Reich des Lichts gibt, sondern auch ein Reich der Finsternis und ein böser Anführer in der unsichtbaren Welt, den nennen wir Satan oder Teufel mit seinen Millionen von Dämonen dabei, der hat genau das gegenteilige Ziel. Es ist ein Antireich, Gegenreich von Jesus. Der hat nicht Einheit und Frieden im Sinn. Der hat Trennung, Krieg, Töten, Morden im Sinn. lesen wir gerade die nächste Stelle, wo dann plötzlich schon an dieser Einheit gerüttelt wurde. Nur zwei Kapitel später, also ich denke, das ist so innerhalb von einem Jahr, schätze ich mal, hat es etwa stattgefunden. In dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Diese Einheit, die Kettern, diese Liebe untereinander, die hat sich irgendwie mit der Gesellschaft vermischt. Die waren so Salz und Licht in der Gesellschaft, es war kein isolierter Club. Es ist gut, wenn wir untereinander diese Liebe haben und sie hier genießen. Super, das war in der Urgemeinde auch so. Aber das ging auch raus in die Gesellschaft, unter die Leute, und zwar so stark, dass die Gemeinde rasch wuchs. Dabei kam es zu Spannungen zwischen den einheimischen Juden mit hebräischer Muttersprache und denen, die aus dem Ausland zugezogen waren und Griechisch sprachen. Die griechisch sprechenden Juden beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Also zum ersten Mal kamen Spannungen auf. Spannungen, weil sich welche benachteiligt fühlten. Die fingen an, sich zu beklagen. Eine andere Übersetzung sagt, sie murrten. Also es ging dann schon ein bisschen in Richtung Gruppierung. Und daraufhin unternahmen die Apostel etwas für mich außerordentlich Gravierendes. Das habe ich zuerst ehrlich gesagt gar nicht verstanden. Deshalb riefen die 12 Apostel die ganze Gemeinde zusammen. Also ein bisschen Spannungen, Essen bedienen hat geklappt, ein paar Morde. Und dann rufen die ganze Gemeinde zusammen und sagen, es ist nicht richtig, wenn wir die Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft zu verkündigen. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde nach 7 Männern mit gutem Ruf, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und sich durch und durch ihre Weisheit auszeichnen. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wisst ihr, wo ich den Text gelesen habe? 7 Top-Leute fürs Tische bedienen. Wo ich das gelesen habe, 7 Top-Leute, da habe ich an einen Western gedacht. Ich gucke gerne Western. Ich gucke immer noch gerne Western. Die Gesichter kommen da ein bisschen komisch raus. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Da ist irgendwas verpixelt, genau. Aber wer kennt den Film? Wer hat den schon gesehen? Ah ja, strecke ihn mal richtig. So ein Western muss man sich nicht schämen. Ja. Die glorreichen 7. Jules Brunner, James Corbin, Steve McQueen, Charles Bronson. Lauter Helden der damaligen Zeit. Es gibt auch eine Neuverfilmung mit Denzel Washington und Chris Pratt. Beide empfehlenswert. Heute leider ein bisschen mehr Blut. Das ist das, was heute immer mehr gezeigt wird. Finde ich persönlich nicht so glücklich, aber guter Film. Diese glorreichen 7, die sind angeworben worden vom Dorf von einfachen Bauern. Und diese einfachen Bauern, die hatten mit einem Tyrannen zu kämpfen, mit einer Bande von Verbrechern, die sie beraubt haben, die ihnen Geld und Lebensmittel abgeknüpft haben und haben dann die um Hilfe gesucht. Und die 7 sind dahin gegangen, ohne dafür einen Lohn erwarten zu können, rein aus Ehre und sagen, wir wollen diese armen Menschen von denen Böse befreien. Natürlich mit ein bisschen anderer Waffe, wie wir sie benutzen. Aber die haben es geschafft. Mit dem Opfer, dass, glaube ich, 3 oder 4 dabei gestorben sind. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu der glorreichen 7. 7 Top-Leute der Gemeinde, voll Heiligen Geistes, voll Weisheit, mit einem guten Ruf, werden für die Aufgabe zugerüstet und die Hände aufgelegt. Um was? Um Tische zu bedienen? Da kommen wir nochmal drauf zurück und gehen jetzt in den Text. Jetzt bin ich in der Mitte angelangt. Boah, ich habe schon so viele Zettel hinter mir. Das ist unglaublich. Heute bin ich gut. Ich schwätze halt schnell. Ja. Genau. Jetzt sind wir bei dem Text, um den es heute im Zentrum geht. Wir lesen heute einige Bibelstellen. Also ihr müsst halt echt ein wenig aufmerksam sein, mitgehen. Wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten oder morden. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt werden. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht oder sagt, du Gottloser, wie es auch heißt, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Was macht Jesus hier? Er redet von Mord und geht dann aber auf was über, wo eigentlich kein äußeres Ermorden ist, wo nicht jemand den anderen umbringt, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern er verwendet Begriffe wie Zorn, Beleidigungen, Beschimpfungen. Und Jakobus fügt da noch was hinzu. In Jakobus 4 macht Jakobus Wortpaare. Er setzt Krieg und Töten gleich mit Neid und Streit. Und Johannes in 1. Johannes 3,15 sagt zu jemand, der einen anderen hasst, es ist ein Menschenmörder. Also was haben diese Begriffe gemeinsam? Warum kann Jesus da von Mord sprechen? Weil wir da damit etwas abtöten. Alle diese Verhaltensweise führt zu Distanz, führt, dass ich mich über jemand setze, führt dazu, dass Gemeinschaft und Einheit gestört wird, dass der Friede gestört wird. Alle diese Eigenschaften, Neid, Streit, Eifersucht, Zorn, Beschimpfungen, führen dazu, dass diese Einheit, denken wir wieder an die Dreieinigkeit und die erste Gemeinde, dass diese ein Herz und eine Seele gestört wird, dass Beziehungen abgetötet werden, abgekappt werden. Und da hat es übrigens, ich habe eine Leiche im Keller gehabt, gestern Abend entdeckt und musste schnell handeln, um heute predigen zu können. Gehen wir gerade weiter. Und jetzt sagt Jesus, wenn so etwas vorkommt, die Texte stehen im Zusammenhang, wenn so etwas vorkommt, dass aus irgendeinem Grund du was gemacht hast, wo jetzt eine Distanz zu jemand aufgebaut hat oder Streit, Hass, einander nicht mehr in die Augen schauen können, was auch immer. Dann sagt Jesus, wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach bring Gott dein Opfer. Gott setzt die Versöhnung über die gottesdienstliche Handlung, über das gottesdienstliche Ritual. Stellt euch vor, der Wolfgang tut ja heute segnen. Das sind nachher Wolfgang und Patricia, nachher dahinter mit dem grünen Schal. Jetzt fällt dem Wolfgang, wenn er von Pfullendorf nach Bamberger fährt, fällt ihm in Hartwanger ein, da ist ja jemand, mit dem bin ich noch verstritten. Da haben wir uns nicht versöhnt. Und der Wolfgang tritt auf Bremse, wie in der Fahrschule, wenden auf der Fahrbahn und fährt zurück nach Pfullendorf, versöhnt sich und kommt vielleicht zu spät zum Segnen. Aber Gott ist es so wichtig, dass man sich versöhnt. Ich habe mich dieses Jahr mindestens 3 Mal mit meiner Frau wieder versöhnt. Mindestens. Auch da drin ist ein Vesuv. Und ich versuche, durch die Gabe der Selbstbeherrschung, das auch wirklich, wenn es mal kommt, unterzuhalten und mich wieder mit Gott zu verbinden und ruhig zu bleiben und sanftmütig zu sein. Aber es ist auch ein paar Mal oben ausgegangen. Und dann durfte ich mich wieder versöhnen und die Einheit war wieder hergestellt. Darum geht's Gott. Gehen wir noch eins weiter. Wenn du jemand etwas schuldig bist, dann setze alles daran. Also wir merken die Intensität. Vorher sagt Jesus sofort, bevor du in den Gottesdienst gehst. Und hier setze alles daran, dich noch auf dem Weg zum Gericht mit deinem Gegner zu einigen. Sonst wird er dich dem Richter übergeben und dieser wird dich verurteilen und vom Gerichtsdiener ins Gefängnis stecken lassen. Ich versichere dir, von dort wirst du nicht eher wieder herauskommen, bis du auch den letzten Rest deiner Schuld bezahlt hast. Ein Bild von Geld vielleicht jemand schuldig gewesen. Hier meint er natürlich, weil es im Zusammenhang mit dem Text davor steht, wenn ich einem Menschen schuldig geworden bin, indem ich den schlecht behandelt habe, indem ich über ihn geratscht habe und er hat es mitgekriegt, indem ich platzt bin und meinen Zorn rausgelassen habe und ihn verletzt habe und so weiter, dann soll ich alles daran setzen, zu ihm zu gehen. Und das ist mir gestern Abend gesagt worden, ist leider jemand nicht aus der Gemeinde, wo ich ein Telefonat sehr schlecht beendet habe, wirklich sehr schlecht. Habe das irgendwie zur Seite gelegt, aber habe gewusst, ich muss jetzt die Entscheidung fällen, da hinzugehen. Werde ich bloß anrufen, ich werde da einfach hingehen. Und er sagt, wenn du dann hingehst und ihr versöhnt euch wieder, kommt wieder Vergebung rein, dann ist diese Schuld getilgt. Und ich muss die Schuld nicht mitnehmen vor der ewigen Richter. Er macht es schon sehr ernst und sehr deutlich, aber wir dürfen auch wissen, wir stehen unter Gnade. Die Gnade, wie wir vorher gelesen haben, ist jeden Morgen neu. Ich kann jetzt hier standen, nicht weil ich ein guter Kerl bin ich absolut nicht, sondern weil ich Gnade habe. Weil ich Gnade habe. Gnade bei meiner Frau gekriegt habe und hoffentlich auch noch Gnade kriegt, da wo ich dann hingehe. Wenn nicht, ist es nicht mehr meine Sache, so viel an euch liegt. Also nicht, dass jemand mit einer Last rumrennt, oh, der versöhnt sich nicht mit mir. Wenn du deinen Teil getan hast, kannst du fürs andere nichts, da ist dann der andere verantwortlich. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu den chlorreichen Sieben. Ich trinke schnell ein Glas Wasser, mein Mund wird ein bisschen trocken. Ich hoffe, ich kann zeigen, dass ich jetzt viel schwätze. Danke. Warum machen die Apostel so ein Aufsehen wegen ein paar Spannungen oder weil ein paar Leute rummosern? Aus genau dem Grund. Die sehen den ersten Ansatz, die Gefahr von Rissen, die entstehen können. Die Stelle vorher hat gesagt, dass Spannungen entstanden sind, weil Witwe übersehen wurden. Und ihr kennt das Wort Spannungsrisse. Wenn man der Spannung genügend Zeit und Raum lässt, dann irgendwann führt es zu Rissen. Wenn die Risse weit genug gehen, trennt sich das Ganze. Und jetzt wieder menschlich gesprochen, wenn ich das zulasse, dass Spannungen immer bleiben, immer geschürt bleiben, dann irgendwann kann es sein, es kommt zum Riss zwischen mir und jemand von euch. Es kommt zu einer Trennung. Und was dann schlimmste noch ist, dann bin ich getrennt und finde noch ein paar andere, die meiner Meinung sind und gesell mit zu denen. Und dann gibt es eine Parteiung bis hin zur Spaltung. Und das wollten die Apostel schon im Keim ersticken, indem sie die besten Männer voll Heiligen Geistes, mit gutem Ruf, voller Weisheit dazu beauftragt haben. Und zwar nicht, um nur die Tische ordentlich zu bedienen, das gehört dazu, aber um voll Heiligen Geistes, das heißt im Wesen vom Heiligen Geist, im Wesen der Liebe und der Sanftmut, die Woge wieder zu glätten, wieder Friede reinzubringen und Ruhe, damit dieser Gottesfluss, der dort entstanden war, nicht abbricht. Und darum spricht auch Jesus mit so starken Worten wie Morde von allem, was uns trennen könnte, was die Beziehungen unter uns abtöten könnte. Wir kennen ja so Worte wie Rufmord, die kennen wir ja. Oder jemand mundtot machen. Das kann ganz subtil beginnen. Ich kann in einer Kleingruppe, wo ich mit dem Jürgen unterwegs bin, einfach sagen, wenn wir zusammensitzen und was beschließen, ich gucke es den Jürgen einfach nicht mehr an. Ich ignoriere den. Das ist mir ein wenig zu suspekt. Geschieht natürlich nicht. Beim Jürgen liebe ich, dass wir manchmal unterschiedlicher Meinung sein können. In 80-90% sind wir einer Meinung. Aber wir haben auch mal Dinge, bei einem Einsatz zum Beispiel, wo ich sage, oh, ich finde Pantomime nicht mehr so gut. Der Jürgen sagt, aber ich finde das super. Und noch finden wir keine von Pantomime? Und ich denke, gut, keine Pantomime. Und dann kommt der Jürgen wieder hervor und schickt eine WhatsApp, will ich doch aber mitmachen. Und da stehen wir fest zu unserer Ansicht, das ist gut, aber wir trennen uns kein bisschen dadurch. Wir bleiben zusammen auf dem Weg. Der Jürgen war, obwohl wir keine Pantomime mitgemacht haben, mit der eifrigste in der Fußgängerzone. Und so muss es auch sein. Das heißt nicht, dass wir einander einfach die Meinung des anderen annehmen müssen, damit Friede ist und so weiter, sondern das heißt im Gegenteil, wir dürfen meinungsfest sein und trotzdem im Wesen des Geistes bleiben. Hier wird das Wesen des Geistes beschrieben und das Wesen der Finsternis. Jetzt ist wichtig, schaut euch das mal in Ruhe an. Ich lese es mal jetzt vor. Schaut euch einfach mal zuerst an, die Begriffe. Ihr werdet auch gleich die zwei Reiche spüren, wenn ihr das lest. Kolosser 3, Epheser 4 und Galater 5. 3, 4, 5. Daraus sind diese Begriffe. Und das sind jetzt keine neuen Gesetze oder wie so eine Gesetzestafel, oh, dass ich ja heute lüge und ja heute schlecht rede und untreu bin, sondern das soll uns zeigen, wie das Wesen der sogenannten Finsternis ist. Wie das Wesen auch der Finsternis in mir ist. Die Bibel spricht vom Alten und vom Neuen, Hubert. Da drin sind Wesenszüge, die sind ein bisschen vergiftet. Aber sind auch die schönen Wesenszüge von Gott. Und diese Bibelbeschreibungen vom Wesen Gottes und vom Wesen Satans oder der sündigen Welt, die helfen uns zu unterscheiden, mit was verbinde ich mich. Wenn ich nicht weiß, wie Jesus ist, wie soll ich mich mit ihm verbinden? Wenn ich nicht weiß, was ihm wichtig ist, was Liebe ist, wie soll ich mich damit verbinden? Ich sage dann immer, wenn bei mir zum Beispiel, also ich habe schon immer wegen das Vulkanthema, das denket ihr hier vielleicht gar nicht, aber meine Frau weiß das. Ich hab wirklich das Vulkanthema. Und zwar habe ich das dann, wenn irgendwas nicht funktioniert, zum Beispiel mein Tablet. Da, also wenn man es filmen könnte, ich glaube, dass da irgendwie Feuer immer so schon zuckt und rauskommt. Und ich, wenn ich gut drauf bin, darfst du ruhig noch dran lassen, Christian. Wenn ich dann gut drauf bin, dann verbinde ich mich mit Jesus in seiner Selbstbeherrschung und sage, Jesus, da drinnen brodelt es wieder und ich will das jetzt nicht von meiner Frau rauslassen. Bitte hilf mir, dass dieser Qualm wieder runtergeht und deine Schönheit, deine Sanftmut durchkommt. Also wichtig, das sollen keine neuen 1000 Gebote und Regeln sein, sondern es geht darum, uns in denen Wesenszüge zu bewegen und mit Jesus zu verbinden. Und Nein zu sagen und nicht zu verbinden, wenn die Dinge hochkommen. Und das geht sehr schnell. Sehr schnell. Vor allem, ihr kennt das, Lästerung. Also ich glaube, eins der häufigsten Begegnungen in meinem Leben ist Tratsch. Wirklich. Sitzt zusammen, gar keine Woche rum, wo ich sie irgendwo mitkriege, und tut über irgendjemand ratschen oder schlecht reden. Das ist allgegenwärtig. Und wenn wir es schaffen, uns da miteinander immer mehr in diesem Bereich des Lichts zu bewegen und Einheit und Friede untereinander zu fordern, das ist nämlich das Ziel von Jesus und vom Heiligen Geist in uns, Einheit und Friede zu fördern, anstatt Uneinigkeit und Krieg untereinander. Aber wundert euch nicht, wenn es in euch auftaucht, das ist eine Realität. Das ist eine Realität. Der Teufel ist ein Mörder von Anfang an, sagt die Bibel, und der sucht Beziehungen, Gemeinschaft, Einheit zu töten. Und Jesus und der Heilige Geist versuchen, Beziehung und Einheit zu fördern, aufrechterhalten, Denn danach, sagt die Bibel, hat Gott seinen Segen befohlen. Drum ist da ein Kampf, den wir oft gar nicht wahrnehmen oder unterschätzen. Kenne ich von mir aus, sage ich, lass doch in Ruhe. Das hat die Urgemeinde nicht gemacht. Da war eine enorme Dringlichkeit drin, in dieser Einheit zu wachsen. Wichtig ist für mich, dass wenn wir diese Umgangsart haben, dass wir da meinungsfest sein dürfen. Das heißt nicht, dass ich hingehen muss und sage, oh, der Dan, da setze ich mir jetzt nicht auseinander, ich bin jetzt einfach mal seiner Meinung. Nee, ich muss dann hingehen und sagen, Dan, lieber Bruder, das sehe ich ganz anders. Aber wir gehen diese Auseinandersetzung unserer Meinungen in dem Wesenszug und nicht in dem. Jesus war voller Gnade und Wahrheit. Jesus hat immer beides gehabt. Jesus war wichtig, dass wir in der Wahrheit, in dem, was für Gott wahr und wichtig ist, wachsen, aber unter dem Wesen der Gnade und in dem Wesen der Verbundenheit, unter dem Wesen der Vergebungsbereitschaft. Himmel auf Erden, Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Er möchte, dass wir mehr und mehr, und ich behaupte, dass sind wir auf einem guten Weg, behaupte ich, dass wir mehr und mehr himmlisches Wesen auf Erden verkörpern, bewahren, auch nicht nachlässig wäre, wenn es gerade gut geht, es kann schnell gehen, bewahren, auch wenn es ruhig ist, auf diese Wesenszüge achten, stiften heißt, wenn es irgendwo Unruhe ist, wieder Friede reinbringen und jetzt kommt noch was, offensiv, verbreiten, Salz und Licht sei auf dieser Erde. Die Gemeinde war eine gläserne Produktion, da konnten die Leute reinschauen, das hat sich vermischt. Heute ist schon die Gefahr, auch durch unsere Gebäude, was ja toll ist, dass so ein bisschen diese Vermengung flöten geht. Außer im persönlichen Alltag. Ich möchte ein Beispiel nennen. Hier aus der Livi. Guck mal kurz auf die Uhr. Ah, super. Ich habe das vorher abgesprochen, weil ich frage dann schon die Leute, ob ich es darf. Die volle Kanne. Leitung oder aus der Leiterschaft der volle Kanne. Sind einige Personen auf uns Älteste zukommen und haben einfach gesagt, dass sie sich manche Dinge nicht so verstanden oder beachtet oder wertgeschätzt fühlen in diesem, auch von uns her, von der Älteste, in diesem schon sehr ja, aufopferungsvollen Dienst, den sie da leistet. Und wir haben diese Empfindungen ganz ehrlich zusammen auf den Tisch gelegt und angeschaut. Wichtig war, dass sie das nicht hinterm Busch haltet, sondern ehrlich sagen dürfen, was sie empfindet. Auch was uns betrifft. Und dann gemeinsam, und so ist es auch abgelaufen, die hat mich sehr glücklich gemacht, diese Begegnung, in diesem Wesen der Annahme und der Einheit jetzt einen Weg gehen, wie wir da gemeinsam helfen können. Ich hatte neulich ein T-Shirt gesehen, da war obendrauf stand, ich bin nicht stur. Drunter war ein Esel mit einer coolen Sonnenbrille. Und drunter stand, ich bin nur meinungsresistent. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen meinungsresistent und meinungsfest? Meinungsfest heißt, wenn man in so Prozesse geht, ich darf meine feste Meinung haben, das ist gut so. Nur so können wir auch im positiven Sinne uns mal ein bisschen reiben und auf gute Wege zusammenkommen. Meinungsresistent heißt, ich lasse mir nichts sagen. Ich habe eh Rät. Ich war schon so viel der Überzeugung, dass ich Rät habe. Manches ist geblieben. Manches durfte ich mich verändern, weil ich gespürt habe, da lag ich falsch. Jetzt gehen wir zum letzten. über von Epheser. Bei all dem ist es ein Weg mit Gott, ist es ein persönlicher Weg. Wir sind nicht wieder unterwegs mit 1000 und 5000 Regeln, sondern wir sind unterwegs mit einem Gott entgegen einer bösen Macht, die sich versucht, genauso wie Gott, durch Menschen auszudrücken. Setzt alles daran, wieder das alles, gell? Also das ist Gott so wichtig, dieses alles, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Also wir spüren, da ist ein Kampf. Darf ich mal kurz fragen, wer schon mal diesen Kampf gespürt hat von euch in sich selber? Ja, wenn manche strecken, waren die anderen mutiger. Das war ja. Genau. Ich denke, jeder. Ich kenne es von mir. Und diese Einheit, die wird durch den Friede bewahrt. Kein fauler Friede. Wisst ihr, was ein fauler Friede ist? Ach, wir nehmen uns alle an. Der eine nimmt 5 Frauen, der andere 6. Der andere pfeißt Finanzamt. Und alles ist gut, aber hauptsächlich, wir sind friedlich. Das wäre ein fauler Friede. Sondern immer Gottes Wesen ähnlicher wäre im Wesen vom Heiligen Geist. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, keinen Raum, steht in einer anderen Übersetzung, Unfrieden zu stiften. Wie gewinnt der Geist Gottes und wie gewinnt der Teufel Raum? Die gewinnen wesensmäßigen Raum. Da, wo ich mich in bestimmte Haltungen und Verhaltensweisen stur hineinbegebe, nicht mal Fehler mache, das machen wir alle, sondern in Haltungen, da schaffe ich einen Bereich, wo der Teufel wirken kann. Wortwörtlich. Wortwörtlich. Gebt ihm keine Gelegenheit. Wenn ich spüre, dass da irgendwas ist, dann ist gut, wenn ich dort mit vor Gott gehe oder jemanden zunehme und sage, ich möchte dem Teufel nicht den Raum geben, sondern ich möchte durch die Einheit und durch das Wesen Gottes, im Geist Gottes, diesen Raum geben, in mir und untereinander. Ich glaube persönlich, dass diese Erfüllung von der Gemeinde, von der Urgemeinde, wo der Heilige Geist auf einmal auf jeden kam, dort damit zusammenhängt, dass da diese Einheit war. Ich glaube persönlich, nicht ausschließlich, aber unter anderem, dass man dieses Wirken vom Heiligen Geist fördern kann, indem man auf dem Weg der Einheit und des Friedens untereinander bleibt und dadurch Gott auf dieser Erde gut repräsentiert. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Danach schreibt noch Paulus, weil er ja in uns versiegelt ist. Das heißt, nachdem Jesus auferstanden ist, ist der Heilige Geist gekommen und hat gesagt, ich wohne in jedem Gläubigen und gehe da nicht raus. Also wenn ich Hubert meinen Vulkan rauslasse, dann mache ich ihn traurig. Der geht aber deswegen nicht weg. Ich bleibe Kind Gottes und der bleibt da drin, der muss das aushalten. Und mir hat das geholfen, wie wenn ich mit meiner Frau in einer Wohnung bin und sage, ich möchte jetzt doch nichts tun, was die Gitte verletzt. Und so möchte ich nichts tun, was der Heilige Geist verletzt. Das ist tausendmal effektiver, wertvoller und schöner, wie wenn ich sage, oh, das darf ich tun, das darf ich tun, das darf ich tun. Was darf ich überhaupt noch? Sondern wenn mein Blick auf ihn gerichtet ist und sagt, ich möchte ihn nicht verletzen. Ich möchte nichts tun, was ihn verletzt. Ich möchte nicht die Miri anschnauzen, weil das ihn verletzen würde. Die Miri auch, aber auch ihn. Das ist ein Weg, den Jesus mit seiner Gemeinde beständig und in viel Geduld gehen möchte. Und ich wünsche mir, wir sind alles unvollkommen und wir dürfen das sein, aber ich wünsche mir, dass wir unter der Gnade Gottes diesen Weg in der Einheit, im Friede untereinander, im Miteinander weitergeht und da sehr, sehr achtsam sind miteinander und untereinander. Ich möchte noch kurz eine Zeit der Stille geben, bevor das Lobpreisteam dann hochkommt. Und dass du einfach mal ganz schlicht und einfach vielleicht die Augen zumachst, vielleicht machst du das gerade, und einfach mal der Heilige Geist zu dir sprechen lässt. Der Heilige Geist heißt, wird euch an alles erinnern. Es kann sein, es kommt einfach eine Erinnerung in deine Gedanken oder du spürst, da ist was mit jemandem, wo noch nicht bereinigt ist. Da ist was in mir, wo nicht gut ist. Dann bringst du zuerst mal jetzt still vor Jesus. Denn wenn wir unsere Sünde bekennen, ist Gott treu und gerecht und vergibt sie. Und zwar immer. Punkt. Immer. Und das andere ist dann der Weg nicht mehr der Vergebung, sondern eher der Einheit. Wenn du spürst, da könnte jemand sein, auf dem ich vielleicht heute, morgen zugehen sollte, damit wir wieder ganz eng und gut zusammen sein können. Halten wir noch die Stille, bis dann der Lobpreis beginnt. Amen.